Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten gehört. Heute wollen wir uns mal das Thema Operationen anschauen. Wie es dazu kommt, erfahrt ihr gleich. Dann die Frage zum Start. Wie geht's uns denn heute? Angie?
Ja, jetzt wieder gut.
Jetzt wieder gut. Lukas?
Ja, es könnte etwas kühler sein, aber ansonsten geht's gut.
Ja, und bei mir ist soweit auch alles okay. Ich habe heute auf die deutschestmögliche Art rebelliert. Ich habe mich beim Gassigehen mit meinem Rollstuhl für 3 Minuten und 5 Sekunden ins Halteverbot gestellt.
Oh oh.
Aber ich habe natürlich aufgepasst, dass es keiner sieht.
Oh. Sehr gut.
Genau. Ja.
Dann.
Und ansonsten News von unserem Podcast-Hund.
Der liegt hinter dir, ich seh's.
Liegt hinter mir völlig platt auf dem Boden bei 36 Grad.
Oh Gott. Das ist nicht meine Temperatur.
Ja. Genau, jetzt hat Angie ja schon gesagt, ihr geht's wieder besser. Eigentlich wollten wir heute ein anderes Thema aufnehmen, aber du hattest ja heute schon deinen Schockmoment. Willst du uns davon erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also eigentlich hatten wir ein Thema, wo ich noch ein bisschen hätte recherchieren müssen, ein bisschen lesen müssen, aber ich bin heute Morgen mit einem roten Auge aufgewacht, was so an und für sich ja jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Ich muss dazu aber sagen, dass ich vor kurzem eine Hornhauttransplantation erhalten hatte und war dann schon sehr schockiert, als ich ja das Blut im Auge gesehen habe und bin dann in die Notfallaufnahme und musste dann halt erstmal ja abklären lassen, was
oh
es
Mann.
Ist. Ja, und gerade ja. Bei solchen Sachen, ich meine, ihr kennt das auch von anderen Operationen, immer wenn dann irgendwie sich eine Komplikation einstellt oder man eine Unsicherheit hat, was das dann erstmal wieder für ja Emotionen weckt. Und das war schon sehr aufregend, aber ich kann euch beruhigen, es ist alles gut. Ja, ich bin da wohl irgendwie, weiß ich nicht, muss da ein Gefäß kaputt gegangen sein.
Du bist also quasi mit einem blau-roten Auge davon gekommen.
Genau. Und deswegen, jetzt ist wieder alles gut. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen schonen und ja, nochmal wieder zum Arzt in der Woche. Aber genau, deswegen haben wir gedacht, erzählen wir euch heute was zum Thema Operationen, weil da können wir nämlich leider ziemlich viel berichten. Und ja, wir wollen aber euch nicht nur von den Operationen erzählen, sondern dem Ganzen drum und dran, um euch auch Mut machen zu können und euch auch zu sagen, ja, wie man diese ganzen Themen vielleicht auch mal anders angehen kann, was man beachten kann, wie wir daran gehen, wie wir darüber denken, was uns hilft. Genau.
Ja. Und wir meinen mit Operationen natürlich Operationen im Markus, komm, hau raus.
Ja. Genau, also wir meinen jetzt Operationen im medizinischen Sinn, keine Rechenoperationen oder irgendwelche sonstigen, wo was
militärische Operationen oder. Nein.
Ja, ich wollte jetzt weniger Gewalt.
Ja, wobei manche unserer Operationen hat schon militärisches Ausmaß, oder?
Ja, könnte man so sagen. Da können wir ja gleich mal irgendwie starten. Wenn wir operiert werden, gerade bei unserer Erkrankung, worauf müssen wir denn da achten? Also, ja.
Aber du denkst an nichts Böses, sagst, ich gehe einfach mal bloß was nachschauen lassen, dann sagen die dir, so, sollten wir jetzt vielleicht mal operieren. Also, das kommt bei seltenen Erkrankungen, denke ich, doch öfter mal vor. Dass da so auf die Schnelle, du denkst an nichts Böses und zack, gehst du mit einer Operation nach Hause.
Kennt ihr das dann? Schiebt ihr das dann auch manchmal vor euch her? Dass ihr so denkt, oh Gott, also da ist was. Eigentlich sollte ich das mal nachgucken lassen. Und ihr macht es nicht, weil ihr wisst genau, wenn ihr das macht, dann kommt da irgendwie eine Botschaft, eine Nachricht im Sinne von lieber morgen als gestern.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Oder vielleicht lieber gestern als morgen.
So wollte ich gerade, ja, wollte ich nochmal korrigieren. Aber das passt schon. Darfst du drin lassen, Markus. Ein Schnitt genau, weniger.
Genau, Handgesten im Podcast sind, sieht man ja wieder nicht.
Immer noch nicht, Markus, immer noch nicht. Nee. Aber ja.
Nein. Nee, aber das haben wir doch immer, oder auch wenn wir zum Arzt gehen und gerade, wenn man dann sozusagen eine Verlaufskontrolle hat, also irgendwie steht ja oftmals so über einem, hängt da so eine Operation im Raum. Mhm. Und ja, die Frage ist halt immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Bringt es einen weiter? Welche Operation? Also ich habe das schon in meinem Leben jetzt des Öfteren durchlebt.
Jetzt kommen wir ins Stammtisch rein. Wer ist,
oh Gott,
wer hat
ja.
mehr, wer hat schwieriger, wer hat häufiger und so weiter.
Nein.
Mir geht's schlechter, mir geht's heute schlecht. Ja.
Nur über Krankheiten reden hier, ne?
Ja. Wer spielt den Krankheitsjoker?
Na, ja. Tja.
Aber sagen wir mal, wenn es dann zu einer Operation kommt, dann müssen wir ja, wir MPSler auf jeden Fall auch was beachten, was viele gar nicht beachten müssen. Das ist erstmal überhaupt, wie werden wir in Narkose gelegt, ne?
Auch schönes Thema.
Juhu.
Ja. Also, das ist ja bei uns durchaus etwas spezieller, weil wir werden ja durch die Nase intubiert. Und ich glaube, üblicherweise ist das durch den Mund, ne, Markus? Oder?
Genau, durch den Mund und diese Tuben, ist Tuben die Mehrzahl von Tubus?
Ja.
Wenn nicht, dann wird das jetzt im Duden aufgenommen. Also diese Tuben, die dann da eingeführt werden,
ja.
Die sind für MPSler im Speziellen häufig zu groß. Zur Not ginge da dann noch irgendwie so ein Kindertubus oder sowas. Aber auch der ist schon sehr problematisch. Und deswegen ist bei uns wird häufig über die Nase fieberoptisch intubiert. Wer will seine Geschichte dazu erzählen?
Ja, Markus, ich glaube, du kannst das aus dem Erwachsenenalter besser erzählen, die Erinnerung daran, weil meine letzte Intubation, an die ich mich sozusagen, von der ich erzählen kann, bewusst, die ist auch schon mit 14 gewesen, also schon ein bisschen länger her. Aber
ja, Markus, ich glaube, das ist, musst du mal, glaube ich, erzählen, weil bei mir ist es auch so, dass ich das Glück habe, meistens schon ein bisschen schlafen gelegt zu werden mit irgendwie einer Maske, wo ich dann schon sozusagen das Narkosegas einatmen darf und dann schlafe ich und kriege von dem ganzen, ja, Werk dann nichts mehr mit. Zum Glück. Aber du erlebst es ja immer ein bisschen anders, ne?
Ja, ich hatte das Pech, schon alt genug zu sein, um das mitzubekommen. Also eine fieberoptische Intubation funktioniert so. Da wird in die Nase eine Fieberoptik reingeschoben. Das ist so eine ganz dünne Glasfaser. Und mit der kann man eben Stellen im Körper schauen, an die man mit normalen Optiken oder mit dem bloßen Auge eben nicht schauen kann. Und in dem Fall wird das Ganze dann in die Luftröhre geschoben, bis kurz vor die Stimmbänder. Und da hängt dann auch gleich der Schlauch für die Intubation mit dran. Also der kommt dann in eine Nasenloch und leider muss man bei dieser fieberoptischen Intubation wach sein, weil man aktiv den Schlauch schlucken muss. Und die Methode, wie die einen dazu bringen, ist vergleichsweise fies. Also bei mir war das so, die haben mir ins andere Nasenloch eine Spritze mit Kochsalzlösung gesteckt und haben mir das mit Schwung in die Nase gepresst, sodass das dann auch zum Mund wieder rausgesprudelt ist. Aber dadurch habe ich dann eben geschluckt und der Schlauch ist dann gut gelegen. Und danach haben sie mich dann weggekickt.
Oh je.
Oh, ganz schrecklich. Also bei meiner ersten OP 2004, beziehungsweise meiner ersten AWS-Operation, habe ich das auch noch bewusst miterlebt. Und danach dann Gott sei Dank nicht mehr. Also, aber mir hat das neulich eine MPS-Freundin hat mir das erzählt, dass die mittlerweile, weil sie auch die MRT-Sachen nicht mehr, also sie kann einfach nicht mehr so lange wach liegen auf dem Rücken, weil es einfach kompliziert ist mit Luft und so. Das heißt, sie muss die auch jedes Mal intubiert machen. Und dann kriegt die jetzt jedes Mal, ich bin gerade etwas irritiert, Markus, du kannst jetzt nicht das Mikro aus hinter den Kulissen lachen und glauben, dass ich hier einfach erzählen kann. Du leckst mich ab.
Also ich habe bei Markus, ich sehe dich nur, Lukas, ich musste Markus einmal kurz auf schwarz stellen.
Okay.
Fang mit der MPS-Freundin an.
Also eine MPS-Freundin hat mir neulich erzählt, dass sie, weil sie auch die MRT-Aufnahmen, dafür muss man ja eine ganze Weile liegen, und sie kann einfach nicht auf dem Rücken liegen so lange, weil das dann mit der Luft Probleme gibt und so weiter. Das heißt, sie muss die auch intubiert machen, also in Narkose, und wird jedes Mal, wenn sie jetzt eine Röntgenaufnahme machen muss oder eine Kernspintomographie, wird sie wieder wach intubiert. Und das war dieses Jahr schon 3-mal notwendig.
Ich wollte gerade sagen, es werden ja ständig MRTs und sowas gemacht.
Ne? Eben, genau. Also ganz schrecklich.
Okay.
Wenn ich mir das vorstelle, das möchte ich nicht. Und
nee.
Das ist ganz schrecklich. Aber du machst.
Aber man schafft es irgendwie, ne? Oder man muss es ja irgendwie schaffen. Und wie gesagt, wir wollen jetzt auch keine Angst verbreiten. Also ich glaube, du, Lukas, hast das jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht. Ich sage mal bitte fieberoptische, sozusagen Narkoselegung, Intubation. Aber ob es dann gemacht wird, kann ich gar nicht zu 100% sagen, weil die sagen oftmals, wir schauen dann. Wir legen sie jetzt erstmal schlafen und dann gucken wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Und das wird ja auch alles dokumentiert. Sprich, die gucken ja, wie es in der Vergangenheit geklappt hat. Und das ist jetzt natürlich auch ein Einzelfall, den wir beschreiben, der bei MPS häufiger zutrifft. Aber es muss ja nicht so sein, ne? Deswegen da nur ganz wichtig, immer auch den Narkosearzt im Aufklärungsgespräch darauf hinweisen. Es gibt einen Narkosepass, wo sowas auch festgehalten werden kann, wenn es bei euch irgendwie Besonderheiten zu beachten gilt. Das heißt, habt den immer dabei, gebt den ab, aber weist auch nochmal, das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig, während der Operation, also wenn ihr vorbereitet werdet, auch nochmal darauf hin, weil ihr führt dieses Narkosegespräch meistens mit einem anderen Narkosearzt und der euch dann begleitet, ist jemand anderes. Das heißt, der hat diese Dokumentation gelesen, der ist informiert. Aber hier ist es auch nochmal ganz wichtig, verlasst euch nicht darauf, dass ihr das ja schon einmal gesagt habt, sondern die wichtigsten Sachen, nennt die ruhig nochmal, weil da habt ihr kurz Zeit zu. Ihr werdet ja erstmal wird Blutdruck gemessen, Zugang gelegt. Also die unterhalten sich ja mit euch übers Wetter und verbreiten ja gute Stimmung. Und da sagt ihr genau diese Dinge nochmal, die für euch wichtig sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Ja.
Wenn es denn zu einer Operation gekommen ist, oder ich weiß nicht, habt ihr schon mal irgendwie im OP-Saal oder irgendwas gesehen, was ihr nicht hättet sehen wollen, oder ist da schon mal irgendwas passiert? Was, ich weiß nicht, Lukas, du bist ja als Kind auch schon mal operiert worden. Ja, sind die da anders mit dir umgegangen?
Ich bin 95 das erste Mal operiert worden. Und da wurden mir die Mandeln rausgenommen, weil ich ständig Mandelentzündungen hatte. Und da, in den 90er Jahren waren die Krankenhäuser noch nicht so modern wie heute. Also so modern, wie das der Stand zugelassen hat. Aber da gab es noch diese Fahrstühle mit diesen Fensterschlitzen in der Tür. Und das Letzte, woran ich mich miterinnere, ist, dass mein Vater dort oben stand und ich bin quasi in den OP runtergefahren worden und sehe, wie mein Vater da oben verschwindet. Und dann stand ich aber noch eine ganze Weile unten in diesem OP-Flur wie abgestellt und irgendwann kam dann irgendein OP-Mitarbeiter und hatte sich eine rote Nase aufgesetzt und hatte offensichtlich die Aufgabe, mich in irgendeiner Form zu bespaßen und ich weiß noch ganz genau, wie schrecklich ich das gefunden habe.
Also das hat nicht funktioniert in der Situation.
Nee.
Okay.
Das war dann mehr so ein Gruselclown, ha?
Huh? Ja, so wie so in Horrorfilmen, ne? Wenn auf einmal der Clown aus der Ecke springt. Also nein, okay. So ganz schlimm war es nicht. Also der gute Wille war ja da.
Ja, aber da muss ich auch noch, also als ich als Kind operiert wurde, hatte dann so eine Narkosemaske aufbekommen mit so einem großen, also das war, weiß ich noch, wie so ein schwarzer Medizinball sah das aus, also wo sie dann irgendwie drauf gedrückt hatten oder und dann, damit das irgendwie schöner aussieht, haben sie da eine Mickey Maus raufgeklebt, weil ich ja ein Kind bin. So, und mir wurde aber ziemlich, ja, oder dieses Gas, das roch komisch und ich war auch aufgeregt und hatte die Narkose nicht gut vertragen, musste mich danach später auch übergeben. Und dann konnte ich auch gar keine Mickey-Mäuse mehr sehen, weil mich das so daran erinnert hat.
Traumatisiert.
Also, ja, genau, genau. Und ich habe dann immer nur gedacht, oh, bitte nicht wieder eine Mickey-Maus, so ungefähr. Aber nein, trotzdem muss man sagen, die geben sich da wirklich Mühe. Und ich weiß auch gar nicht, ob alle unsere Zuhörer schon mal eine OP erlebt haben. Aber es ist ja oft so, dass einen auch einer bis zur Schleuse begleiten kann, was wirklich schön ist. Und erst dann wird man meistens, kann man sich selber umlegen auf den OP-Tisch. Man ist erstmal in einem Vorbereitungsraum, aber so man sieht noch gar nicht, wo das jetzt eigentlich tatsächlich stattfindet. Es sind viele nette Menschen um einen herum, die sich kümmern. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man da nicht alleine ist und dass auf einen da auch geachtet wird. Und vor allen Dingen habe ich immer das Problem, ich friere immer so furchtbar, weil man hat ja nur dieses OP-Hemdchen an, aber die haben da ganz warme Decken und fragt auch danach, weil es gibt so Tücher, die beheizt sind. Lasst euch die geben. Genau. Und
klingt ja fast wie beim Wellness.
Ja, so ein bisschen, ne? Aber
und
genau.
Was willst du am Wochenende machen? Genau.
Ja, aber auch da ist wichtig, auch zu sagen, wenn man jetzt irgendwie weiß, an dem Arm habe ich gute Wehen, sagt denen das, sprecht mit denen. Die sind auch dankbar für die Tipps, ne? Die bei euch dann wichtig sind, einzuhalten und genau. Ja, das zum Thema OP-Vorbereitung. Aber was machen wir denn noch davor? Also geht ihr dann einfach zur Operation und sagt so, jetzt ist der Tag der Tage gekommen oder wie bereitet, macht ihr irgendwas Mentales? Habt ihr irgendwelche Rituale? Was hilft euch? Lukas, hast du da irgendwas? Bei auch solchen, und also muss ja keine Operation sein, kann ja auch irgendwie eine Untersuchung sein, die nicht schön ist.
Ich habe tatsächlich kein ganz bestimmtes Ritual, aber ich verwöhne mich seelisch, glaube ich, dann, indem ich nochmal erstmal gut essen gehe. Das heißt, jetzt soll das nicht heißen, Henkersmahlzeit oder sowas, sondern einfach, um mich einfach in so eine Wohlfühlstimmung zu bringen. Mhm. Gute Musik, genau. Also so einfach sich wohlfühlen, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist doch gut. Markus, hast du irgendwie was, was du vorher machst?
Ja, durch das, dass ich jetzt noch nicht so viele Operationen habe, habe ich da jetzt auch noch kein irgendwie Ritus oder sowas entwickeln können. Aber ich rück dann bei sowas immer mit meinem toten Hosen-T-Shirt an, bis zum bitteren Ende.
Auch okay. Schön. Zumindest die Botschaft ist schön. Und meistens ist das Ende ja gar nicht so bitter.
Nö, ein sanftes Erwachen.
Genau, ja. Und du, Angie, hast du ein... Also ich glaube, du bist, um nochmal beim Stammtisch zu bleiben, du bist, glaube ich, diejenige von uns, die am meisten Erfahrung in solchen chirurgischen Bereichen hat.
Ja, das kann sein. Also man lernt, glaube ich, von Mal zu Mal, was einem gut tut. Ich werde immer ziemlich ruhig. Also ich versuche einfach nicht aufgeregt zu sein, indem ich Atemtechniken mir angeeignet habe, auch übers Yoga zum Beispiel. Und einfach auch solche Dinge zu tun wie du, Lukas, ne? Dass man nochmal mit Freunden zusammen ist und vor allen Dingen auch sich nicht vorher verrückt macht. Weil wenn man das tut, das ist einfach nicht gut, weil das hilft nichts. Also man kann sich irgendwie 3 Stunden vorher verrückt machen, das reicht noch. Aber davor, auch die Nacht davor, also dass man genug Schlaf bekommt, also das ist auch wichtig, dass man ausgeruht in diese Operation geht und nicht, dass man die ganze Nacht zum Beispiel nicht geschlafen hat. Das kann man natürlich nicht total beeinflussen, aber versucht es, dass ihr so gesund wie möglich an diesem Tag seid und so fit wie möglich. Und ja, was, jetzt habe ich ja mal kurz den Faden verloren.
Das klingt ein bisschen, also ich meine, vielleicht haben unsere ZuhörerInnen ja nicht so viel OP-Erfahrung, aber das ist ja vergleichbar mit einfach mit Situationen, vor denen wir Angst haben. Also es gibt ja Leute, die haben Angst vor Bewerbungsgesprächen oder vor Prüfungen oder. Und auch da sollte man ja genau diese Tipps, die du gerade gegeben hast, versuchen zu berücksichtigen und sich einfach in eine Wohlfühlstimmung zu bringen, damit man gar nicht so richtig in Panik gerät.
Genau.
Weil es reicht auch noch 2 Stunden vorher aufgeregt zu sein und eben nicht 3-4 Tage vorher.
Das
hilft einem dann nicht.
Ja. Aber das ist nicht so leicht. Also das kann man auch üben und trainieren, aber das funktioniert. Also es funktioniert wirklich und das Schöne ist auch an die Eltern, man kann den Kindern zumindest bis an die Schleuse ein kleines Kuscheltier auch mitgeben. Das kann man irgendwie an den Rand des Bettes legen, das ist nicht immer erlaubt, aber solche kleinen Rituale, das bringt schon was und hilft. Und was mache ich sonst? Ja, soll ich sonst? Okay, ich muss nochmal. Also was ich immer noch mache vor Operationen, dass ich mich dusche mit so einem, das ist wie so ein Desinfektionsduschgel, dass sozusagen keine Keime in den Haaren sind, im Körper sind. Das kann man sich auch aus der Apotheke holen. Das gerade heutzutage geht man ja meistens erst am Tag der OP ins Krankenhaus und muss geduscht und ankommen. Und ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Tipp, das Thema wird ja immer größer, dass man auch irgendwelche Keime mitnehmen kann. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dass man sich vorher nochmal damit waschen könnte.
Okay. Wusste ich gar nicht, dass es so ein Mittel gibt. Also so als Duschgel höre ich zum ersten Mal. Aber ja, was, also ist bei euch schon mal, ich meine, nicht jede OP geht ja auch irgendwie gut. Wir hoffen natürlich immer drauf. Aber habt ihr so Erlebnisse, wo ihr sagen könnt, das ist vielleicht nicht ganz ideal gelaufen und da achte ich zumindest beim nächsten Mal drauf oder darauf hätte ich jetzt auch gar nicht besser achten können. Das ist einfach passiert.
Also ich glaube, in dem Moment, in dem du im OP bist, hast du ja keinen Einfluss mehr drauf. Da schläfst du tief und fest und musst dann darauf vertrauen, dass die Leute, die da ihr Handwerk tun, ihr Handwerk auch verstehen. Und das ist ja nicht, dass da der Azubi an dir rumschneidet, sondern das sind ja wirklich lang ausgebildete Ärzte, die ja auch vorher mehrmals beweisen müssen, dass sie es auch können.
Also ist bei mir tatsächlich so, die letzte OP bei mir, die ist, sagen wir es raus, wie es ist schiefgegangen. Und da war der Chirurg zwar erfahrener Chirurg, aber der hatte keine MPS-Erfahrung, hat aber das vermittelt, als ob er sich damit sehr gut auskennt und hat mir eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben und dann ist leider während der OP doch was schiefgegangen. Das, was verhindert werden sollte, die Querschnittlähmung, die ist bei mir dann tatsächlich aufgetreten. Da kann ich immer nur jetzt im Rückblick sagen, dass man sich einfach auch mit dem Chirurgen gut auseinandersetzt. Einfach guckt, was hat der für Erfahrungen, hat der bereits Erfahrung in dem Bereich, aus dem ich komme, also meine besondere Erkrankung zum Beispiel, kennt er sich mit den Bedürfnissen aus, die dieses spezielle Krankheitsbild eben mit sich bringen, wie zum Beispiel bei MPS, dass man nicht überstreckt liegen darf, dass man diese Intubation eben durch die Nase gemacht wird und, ob das ganze Team damit gut auskennt. Und so, dann ist es halt so, wie Markus es sagt. man kann eben nur bis zur Narkose, hast du einen Einfluss drauf, aber bis dahin kannst du eben wirklich gut gucken, funktioniert das? Also haben die Erfahrungen, geht das?
Ja, und ich glaube, man hat ja auch in diesem Aufklärungsgespräch, man unterschreibt es ja auch letztendlich, ob man jetzt bereit ist zu dieser Operation. Und ich glaube, das ist auch zwischen Arzt und Patient, dass einem klar sein muss, wenn man jetzt diese Operation macht, das ist für mich immer ganz wichtig, dass natürlich die Chance, dass es gut geht, viel, viel höher ist, als dass es schief geht. Also ich habe unterschiedliche Operationen gemacht, wo das Chancen-Risiko-Verhältnis auch unterschiedlich war und die Konsequenzen. Das ist ja was anderes, wenn du jetzt einen Routine-Eingriff machst oder irgendwie am kleinen Finger operiert wirst, als ja an der Wirbelsäule oder hatte ich jetzt noch nicht, aber eine OP am offenen Herzen ist natürlich einfach was anderes. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und aber nichtsdestotrotz, genau das ist wichtig. Ne? Augen auf bei der Ärztewahl und ganz wichtig, hinterfragt es auch und fragt. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was wir euch mitgeben können. Ich hatte das auch. Ich hatte eigentlich eine kleine Operation, Karpaltunnelsyndrom. Das heißt, das ist eine Operation am Handgelenk. Ich habe das jetzt von zwei unterschiedlichen Ärzten gemacht. Eine Ärztin hatte sich dann sogar mit einer Ärztin aus dem Ausland noch in Verbindung gesetzt, die ein Paper geschrieben hat, wie man das bei unserer Krankheit operieren kann oder sollte, weil das muss einfach stärker freigelegt werden etc. Ne? Und das hat sie dann auch entsprechend gemacht. Und bei dem anderen Arzt hatte ich das auch angemerkt und gesagt, aber das ist halt so ein Routineeingriff, dass die halt oftmals genau das machen, was sie sonst auch immer machen. Und entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder es war auf jeden Fall Missverständnis. Es wurde halt nicht, wurden zumindest nicht die Beugesehnen freigelegt, sondern ganz klassisch dieser Karpaltunnel operiert. Und ja, jetzt ist die Konsequenz, dass ich das wahrscheinlich nochmal operieren lassen muss irgendwann. Aber das, ja, muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also ich lasse es jetzt erstmal so, weil es hat funktioniert. Aber genau, deswegen sage ich einfach, ist es wichtig, auf die Ärzte auch zu schauen und auch vor allen Dingen mit Betroffenen zu sprechen. Wohin gehen sie? Und ich würde dann auch gerne ein paar Kilometer weiterfahren. Ich wurde auch oft in Bad Berka operiert. Das ist, ich komme aus dem Norden in Deutschland und dann waren das schon einige Kilometer oder bin sogar mal ins Saarland gefahren, um mich da beraten zu lassen. Und ich würde auch ins Ausland gehen, sage ich ganz ehrlich. Ne? Also,
ja, wenn da der Spezialist sitzt.
Genau.
Und das machen ja viele auch aus unserem Bereich, dass zum Beispiel die Schweizer MPS-Patienten, kenne ich einige, die nach Deutschland kommen, um sich hier von unseren Experten zu operieren zu lassen. Einfach weil die sich in diesem speziellen Gebiet, Bereich mit der Erkrankung einfach besser auskennen. Und wir hatten das ja in einer Folge schon mal, dass man sich immer auch eine Zweitmeinung einholen kann und da auch keine Hemmungen haben darf. Weil im Zweifel kann das eben doch
nie verkehrt
nochmal einen entscheidenden Unterschied bringen.
Ja. Und wie ist das bei euch? Also, ja, wir haben ja unterschiedliche Körperteile, die betroffen sind und oftmals werden ja auch Operationen angeboten, die was verbessern können, wo man aber nicht sicher ist. Seid ihr da eher restriktiv oder sagt ihr, ich probiere das auf jeden Fall aus und mach das? Ich weiß nicht, Markus, wie ist da deine Meinung zu?
Ich bin jetzt niemand, der eine Operation, die hilft, ablehnt. Allerdings habe ich auch von Chirurgen den Tipp gekriegt, im Idealfall so lang wie möglich rauszögern. Und je nachdem, wenn ich dann einen großen Leidensdruck habe, dann ist es sinnvoll, die OP zu machen. Aber eine OP machen um des Machens willen soll ich auf keinen Fall. Also,
ich glaube, hier muss man auch nochmal, nur ganz kurz, ich glaube, hier muss man mal ganz klar unterscheiden, ob man Kind ist oder schon erwachsen. Weil als Kind sind die Knochen ja noch nicht so fest oder gefestigt, dass man da sehr vieles noch ausgleichen kann, sich verwachsen kann. Das heißt, Kinder im Kindesalter, wenn man von der Statik verändert wird, stecken das Kinder einfach einfacher weg als Erwachsene.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Und gerade im MPS-Bereich kenne ich das von vielen Eltern, die kognitiv betroffene Kinder haben, also Kinder mit einer geistigen Behinderung, die immer wieder überlegen, mache ich jetzt diese Wirbelsäulenoperation zum Beispiel, um die Wirbelsäule zu versteifen. Und manche Ärzte sagen, naja, anstatt das zu machen, könntest du auch ein Korsett tragen. Jetzt ist aber dieses Kind vielleicht so aktiv, dass es immer noch läuft und spielt und sozusagen Randale macht. Da ist dann eine OP vielleicht schon sinnvoll, weil das Korsett dadurch quasi erspart wird. Und das Korsett wiederum macht ja auch keinen Spaß. Also ich habe immer noch nie ein Korsett getragen, weil ich immer gesagt habe, das engt mich ein. Und ich höre das von vielen, die das tragen, dass das eben schon auch unbequem ist. Also es ist immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ein Korsett ist sehr einengend und ja, vor allem, wenn es dann heiße Tage sind.
Oh ja.
Ich war da immer ziemlich wundgescheuert.
Oh ja.
Hey. Guck mal, und da habe ich einen ganz anderen Blick drauf. Also aufs Korsett tragen habe ich auch eine Zeit lang und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eher gut und ich fand es dann eher ohne wieder sehr ungewohnt und schwierig. Und ja, also ich kann da gar nichts Negatives zu sagen. Natürlich ist es irgendwie im Sommer ein bisschen heißer da drin, dass man mehr schwitzt, aber das ist auch sozusagen das einzig Negative. Also ich fand es, also mir hat es geholfen. Ich habe es positiv
gesehen. Ich habe auch nicht gesagt, dass das nicht hilft oder helfen kann.
Mhm.
Sondern dass man einfach die Kosten-Nutzen abwägen muss. Und
genau.
Zum Beispiel ein Kind, was viel aktiv ist,
ja,
da ist vielleicht dann die eine OP die sinnvolle,
mhm,
anstelle des Korsetts. Und bei anderen kann man sagen, okay, das Korsett ist vielleicht das, was weniger eingreift zu sagen und deswegen sinniger ist, weil manche von uns sitzen ja sowieso nur so. Und ich meine, jede OP ist ein Eingriff, ne, ist ein Risikoeingriff. Und deswegen muss man da immer gut überlegen, mache ich jetzt die OP oder geht es auch anders?
Mhm. Genau. Nee, das war jetzt auch nur ein Einwurf zum Korsett zum Beispiel. Ich habe es bekommen nach einer Operation. Ich hatte es vor der nicht, sondern das ging eher noch in diesen Heilungsverlauf und bei mir war es ganz anders herum, ne? Aber ja, da stellt sich dann ganz anders die Frage.
Ja, ansonsten gibt's ja, also wenn du so Operationen ansprichst, die man machen kann, aber nicht muss. Ich habe zum Beispiel X-Beine, die habe ich nie operieren lassen, kenne aber viele, die das gemacht haben.
Mhm.
Und
wie blickst du da jetzt drauf? Hättest du es auch früher gerne gemacht? Also bereust du das ein bisschen oder nicht?
Nein, heute laufe ich ja gar nicht mehr. Also insofern.
Ja, oh, Lukas.
Ja, Angie, das ist okay. Das ist auch Inklusion. Vergiss es. Nein. Also,
ich würde mal sagen, läuft.
Läuft, ja. Oder es geht.
Mhm.
Ja, also nein. Tatsächlich habe ich das damals nicht gewollt. Meine Eltern haben das auch nicht in Erwägung gezogen, glaube ich. Und ich hätte auch im höheren Alter dann, also als ich noch laufen konnte, ich konnte mit meinen X-Beinen laufen, so, wo viele gesagt haben, das geht nicht. Und ich habe gesagt, doch, das geht. Beziehungsweise habe es einfach gemacht. Und naja, heute stellt sich die Frage nicht mehr. Aber es kann natürlich auch wieder sein, dass das durch die X-Beine die Folge ist, dass die Hüfte schief steht. Und deswegen kriegst du Hüftprobleme. Also das ist immer so ein, das ist halt auch wieder bei jedem unterschiedlich.
Mhm.
Also ich hatte diese Hüftprobleme, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie heute hätte, wenn ich heute noch laufen würde. Ich weiß, dass Freunde von mir, die lassen sich jetzt wieder die Beine korrigieren, weil dann eventuell die Hüfte nicht gemacht werden muss. Oder.
Apropos Hüfte, Markus. Wie stehst du zur Hüftoperation?
Was für eine Hüfte? Ich habe keine Hüfte.
Okay, heute treffe ich nur Fettnäpfchen, ne?
Läuft bei dir.
Ja.
Also bei mir schaut es hüfttechnisch so aus, dass ich zwar Hüftköpfe habe, aber meine Pfannen schlecht ausgebildet sind. Und ich eigentlich nur deswegen noch ein paar Schritte gehen kann, weil meine Muskeln und Sehnen das irgendwie in Ort und Stelle halten. Aber ich bin jetzt einer Hüft-OP nicht abgeneigt. Ich habe halt wieder nur das, der Zeitpunkt ist dann da, wenn ich sage, mein Leidensdruck ist so groß, dass ich sage, dann machen wir das.
Also man könnte ein das Chirurg irgendwie operieren. Also da gibt's Möglichkeiten.
Ja, aber Markus ist ja quasi der Arnold Schwarzenegger der Hüften.
Ja, so wie hat's ein Arzt mal bezeichnet, das ist so eine Einmal- und Vergiss-es-Operation oder wenn's nervt, Operation. Dann, ja, also es steht bei mir auf dem Plan, ich hab's auf dem Schirm und wenn's soweit ist, würde ich da jetzt auch nicht zaudern.
Ja.
Wow. Ja, das ist ja bei uns irgendwie, steht auf dem Plan, steht irgendwo, ist im Hinterkopf, das ist allgegenwärtig. Markus, hattest du schon mal eine große Operation?
Ja, mich hat's 2011 mal erwischt. Da ist mir ein Wirbel aus der Wirbelsäule Richtung Rückenmark vorgewandert.
Gott.
Und hat das dann abgeklemmt. Und von den Symptomen her war das wie eine Querschnittslähmung. Also das heißt, ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, habe keine Kraft mehr gehabt. Und das...
Von einem auf einen anderen Moment sozusagen?
Ja, also das muss innerhalb von einer halben Stunde passiert sein.
Oh Gott.
Ich habe mich noch auf eine Behandlungsliege gelegt und konnte dann nicht mehr aufstehen. Ja, und...
Was lernen wir daraus? Wir dürfen uns nicht entspannen.
Ja, Entspannung ist böse. Ja, ne, und das ist dann bei mir eben in einem auf MPS spezialisierten Zentrum dann behoben worden. Also die haben dann den Wirbel rausgenommen, haben den, der war so keilförmig ausgebildet und ist deswegen ins Rutschen gekommen. Und normalerweise sind diese Wirbel, naja, grob zylinderförmig, ganz grob. Und genau, und dann hat man eben bei mir den Wirbel rausgenommen, hat den komplett zermanscht, hat den dann mit Fremdknochen, im Englischen auch ganz makaber Cadaver Bones, aufgefüllt. Und ja, auch da ist es sinnvoll, eine Organspende, einen Organspendeausweis zu haben.
Oh, da können wir auch mal eine extra Folge machen, ne?
Ja. Sehr, von Fremdknochen kann ich auch nur, also kann ich auch viel erzählen. Bei mir löst sich der nur leider immer auf. Ich verliere den immer wieder.
Oh nein. Ja. Aber Markus, das ist ja kein typisches MPS-Problem. Das heißt, du hast da einfach nur den blöden Knochen erwischt.
Ja, ne, es ist schon für MPS 4 ein Problem, dass Knochen nur keilförmig ausgebildet werden.
Echt? Manche. Das wusste ich gar nicht.
Ja, zum Beispiel der war keilförmig ausgebildet. BWS11 war das bei mir. Für MPS zum Beispiel auch ist im Hals der erste Wirbel oben zum Teil nur schlecht ausgebildet.
Also ja, das da weiß wo der ich. Kopf, das ist aber...
Genau.
Ja, das weiß ich.
Ein bisschen was anderes. Aber auch diese Keilwirbel sind jetzt für MPS nicht unbedingt ungewöhnlich.
Na gut, das ist gut. Hoffentlich habe ich keinen oder ich weiß es zumindest nicht.
Du musst ja nicht überall hier schreiben.
Ich wollte gerade sagen,
genau.
Aber das ist auch nicht häufig so. Nee, das ist aber häufig so, dass die Wirbel irgendwie wohl eine andere Form haben. Ich bin auch nicht betroffen, aber genau. Das hatte mir auch mein Arzt gesagt, dass das viele haben.
Ja,
jedenfalls. Man lernt nie aus.
Man hat dann diesen Wirbel rausgenommen, hat den eben... Kaputt wie er gemacht. Ausschauen sollte, aufgebaut, hat den wieder eingesetzt und dann habe ich zwei Stäbe in den Rücken bekommen, also ich bin versteift worden und jetzt habe ich 8 Schrauben, 2 Stäbe und eine Klemme im Rücken. Schön Titan, das heißt, wenn die Titanpreise weiter anziehen, dann lasse ich mir die rausmachen und vercheck das irgendwo. Meine Altersvorsorge.
Das kann ich hier noch. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ne? Ich hab jetzt noch ein besseres Metall bekommen. Ja. Ich bin jetzt noch mehr wert. Ich habe jetzt sogar was Besseres als Titan. Das ist irgendwie eine Carbonbeschichtung.
Oh nein.
Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist nochmal so eine Sondersache. Und ich habe ein Vierstabsystem. Also,
okay, also weißt
tut
du,
mir leid, Markus, ich bin wertvoller.
Okay, liebe Zuhörerinnen, oh, jetzt sind wir hier tatsächlich beim Stammtisch angekommen. Wer ist wertvoller? Wer hat mehr? Wer bietet mehr? Wer will noch mal? Wer hat noch nie?
Ich spiele den Joker.
Prost Mahlzeit. Ja, ja. Also da kann ich nicht mitreden. Ich bin, glaube ich, gar nicht versteift. Aber ja.
Ja, dafür hast du eine wertvolle Therapie, die dir immer durch die Wehen fließt.
Ja,
ja.
Ne? Ja. Aber Markus, wenn du gesagt hast, du, also wie ist denn das dann nach der OP weitergegangen? Also wenn dieser Wirbel da irgendwie kaputt gewesen ist, du hattest gesagt, du bist wie, dass du die Symptome einer Lähmung hattest, glaube ich, hast du gesagt.
Genau.
Wie ist denn das dann weitergegangen?
Also ich bin dann noch schlafend und intubiert auf die Intensivstation gekommen.
Mhm.
Das ist auch ein Kriterium bei der Operation.
Mhm.
Zumindest mit MPS, wir gelten als Risikopatienten. Das heißt, auch da sollte dann im Idealfall zumindest für 1 bis 2 Tage ein Intensivbett verfügbar sein, vor allem bei größeren Operationen. Ich bin dann 1,5 Wochen auf Intensiv gelegen und war dann da wegen Schmerzen dann auch ziemlich weggedröppelt und bin dann nochmal für 3 Wochen auf die Normalstation gekommen und hatte da dann eben auch schon so Physiotherapie und der Versuch eben mich erstmal hinzusetzen mit Hilfe. Also ich musste da dann auch in ein Korsett rein. Das musste ich noch im Liegen anziehen, also hin und her. Und das mit den ganzen Schrauben und Stäben war am Anfang ein bisschen unangenehm.
Mhm. Aber du dann konntest dann einfach irgendwann aufstehen und laufen?
Ja, noch nicht. Ich konnte mich dann irgendwann mal hinsetzen. Mein erstes Mal hinsetzen war, ich bin eine 1/2 Minute gesessen, mir hat's den Kreislauf zusammengehaut und wieder
hin. Ja.
Genau, dann musste ich erstmal wieder schauen, dass ich ins Sitzen komme. Und dann hat mich die Physiotherapeutin dann das erste Mal dann auch mit Unterstützung hingestellt. Also ich habe da noch Hilfe gebraucht. Aber wie ich das erste Mal dann wieder auf eigenen Beinen gestanden bin, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war so glücklich.
Ja.
Und ja, und dann ging es langsam los. Ich musste dann auch wieder laufen lernen erstmal. Wie geht das? Wie bringe ich meine Beine dazu, dass die mein Gewicht tragen? Wie mache ich einen Schritt? Wie mache ich den zweiten Schritt?
Oh Gott, wie ein Kleinkind.
Und so.
Hast du da einen Tipp, wie du das gemacht hast? Also wie du das geschafft hast?
Einen Fuß vor einen anderen setzen.
Ein Fuß, ja.
Ja, nee, also das war wirklich hartes Training, die ersten Schritte zu machen. Ich glaube, da gibt's.
Hast du dir das auch imaginär vorgestellt, so im Kopf, so die Schritt, wie du läufst, obwohl du es noch nicht kannst? Das hat mir damals nicht geholfen. Oder bist du einfach richtig sofort, dass du versucht hast, die Muskeln richtig anzuspannen und es im Doing zu probieren?
Ja, ich habe es versucht in der Praxis, aber ich musste halt wirklich erst lernen, wie mache ich das, dass ich den richtigen Muskel und sowas wieder ansteuere.
Wow.
Weil ja doch ein paar Schäden am Nervengewebe im Rückenmark geblieben sind.
Mhm.
Und das dann quasi ein bisschen umlernen. Und irgendwann bin ich dann durchs Zimmer gelaufen, natürlich immer mit Hilfe und irgendjemand, der mich dann aufgefangen hat, wenn ich ins Straucheln gekommen bin. Irgendwann ging es dann raus auf den Gang. Dann bin ich irgendwann dann den Gang vor und zurück gelaufen, natürlich mit breiten Grinsen. Und ja, irgendwann war dann auch der erste zaghafte Versuch, eine Treppenstufe hochzukommen.
Oh.
Und dann, ja, dann bin ich am 11.11.2011 in Mainz entlassen worden.
Ah.
Ta-ta, ta-ta, ta-ta.
Ta-ta. Gut, das Datum habe ich auch im Kopf, Markus. Ich habe 2011 meine letzte Wirbelsäulenoperation auch gehabt an der HWS, da wo ich querschnittgelähmt rausgegangen bin. Und das war bei mir im Juli. Und am 11.11.2011 bin ich auf der Wiedereingliederungsmaßnahme, habe ich die abgebrochen. Und seit dem 11.11.2011 arbeite ich Vollzeit.
Aha.
Deswegen ist das auch bei mir ein Datum, was so präsent ist.
Nee, ich wollte Markus nochmal fragen, als du dann entlassen wurdest, bist du dann direkt nach Hause oder noch in die Reha? Oder hast du eine Unterstützung im Haushalt bekommen? Weil das kann ja auch geregelt werden nach einer Operation. Über das Entlassungsmanagement, wie man das jetzt so schön sagt. Das gab es, glaube ich, 2011 so noch nicht, aber genau. Ist da was passiert an der Stelle?
Also es gab so die Rudimente von dem Entlassmanagement und das war auch ganz gut. Jedenfalls, ich bin dann ja mit dem Krankentransport liegend heimgekommen und musste dann auch noch ein bestimmtes halbes Jahr Physio zu Hause machen und durfte auch nicht wirklich aufstehen, also immer nur kurz. Musste das dann auch immer im Korsett machen. Aber die Zeiten sind dann immer länger geworden. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt auch wieder mit dem Arbeiten an. Mir war es ja entsprechend langweilig. Witzigerweise, ich arbeite für eine Firma, die OPs und Einleitungen baut. Also das heißt, ich weiß, wie es in einem OP ausschaut, weil ich oft genug drin rumgelatscht bin. und bin dann da halt, hab dann da auch wieder mit dem Arbeiten angefangen, hab bei der Krankenkasse angefragt, wie schaut's aus mit einer Reha, dann haben die gesagt, nee, mach mal erst, es dauert noch. Da habe ich gesagt, okay, dann fange ich zumindest mal mit einer Wiedereingliederung an. Und ja, dann kam relativ schnell von der Krankenkasse, also wir hätten jetzt da doch, also oben am anderen Ende von Deutschland hätten wir jetzt da doch einen Reha-Platz. Den können sie nehmen. Ja, dann bräuchte ich aber einen Krankentransport, weil ich so lange nicht sitzen kann. Nee, den zahlen wir natürlich nicht.
Oh Mann.
Dann habe ich meine Eltern liegend hochgefahren.
Das ist auch wieder ein Thema für eine andere Folge, Angie, glaube ich, weil sowas können wir alle erzählen.
Ja, das wird eine Krankenkassen-Rant-Folge.
Aber da auch nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt Krankentransporte, gerade wenn man Rückenoperationen hatte, die auch gefedert sind. Also die haben zum Beispiel auch so einen Schwingtisch, den man anstellen kann. Also auch da, wenn man den bestellen lässt, das wird ja auch oft übers Krankenhaus gemanagt, dass die dort vor Ort auch bitte sagen, dass das ein schonender Transport ist. Und das machen auch manche nicht. Und gerade wenn man diese ganze OP hinter sich hat und man fühlt sich ja auch noch nicht gut, alles schmerzt. Und wenn es eine längere Strecke ist, bitte nicht über Kopfsteinpflaster, sondern große Straßen, langsam bremsen. Und das kann man auch wirklich den Sanitätern nochmal entsprechend sagen und dass man sie brieft, weil das wissen die auch manchmal nicht. Und dann, dass es dann eine Schonfahrt sein soll. Also genau, das ist nochmal ein Tipp am Rande.
Witziges Ding, bei mir auf dem Heimweg hatte das Sanker einen Motorschaden.
Oh nein. Ach Gott.
Oh Gott.
Naja, aber die AEG-Methode hat halbwegs geholfen. Ausschalten, einschalten geht wieder.
Okay. Stecker raus, rein, geht wieder alles. Naja. Ja. Oh Mann, ihr Lieben, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zum Ende hin? Das ist ja so viele. Also ich meine, ich könnte noch 100 weitere OP-Geschichten erzählen, aber ich glaube, das wird dann irgendwann zu viel.
Nee, wir wollen euch nicht überfordern. Das ist ja auch sehr individuell und jede OP steht für sich, jede Erfahrung. Und wichtig ist nur, dass ihr das, was ihr fühlt, auch aussprecht, dass ihr auch das an mehreren Positionen immer sagt, was für euch wichtig ist, dass ihr euch vorher überlegt, was braucht ihr, um gut in diese OP zu gehen und was braucht ihr auch danach an Unterstützung, dass ihr das organisiert, dass ihr auch mit euren Verwandten spricht, Freunden, dass danach auch Unterstützung zugesagt wird oder ob ihr in die Kurzzeitpflege geht. All diese Dinge sind möglich, aber da kann man sich auch schon vorher drum kümmern und das sollte man auch.
Genau.
Ja, du hast jetzt gerade noch Freunde, Familie und Verwandte angesprochen. Das ist immer so ein Doppelding. Einerseits möchten die helfen und das ist auch wahnsinnig hilfreich, wenn man dann jemanden hat, mit Auch wenn's nur Reden ist, weil wenn man nach einer OP irgendwo rumliegt,
oh, ja,
das ist total langweilig. Auf da jemanden Fall. Zum Reden zu haben, ist Gold wert. Und da, oder die dann auch wissen, wie sie mit einem jetzt umgehen müssen, wie sie dich dann eventuell umlagern müssen oder
ja,
aufsetzen oder ja, auch so mhm, ganz banale Dinge, die, wie helfen die dir bei der Körperpflege, ohne dass die jetzt irgendwas mit dir anstellen, was nach der OP nicht sein sollte.
Mhm. Absolut also, wichtiges Thema. Absolut wichtiges Thema, ja.
Mir sind im Liegen die Haare gewaschen worden und ich hatte zu dem mhm, Zeitpunkt bestimmt einen Meter lange Haare.
Mhm. Mhm. Oh ja, ich erinnere mich. Eine tolle und, Mähne, Markus. Ja, ja. Also da sein füreinander, und, ne? Also zuhören.
Genau. Und das andere ist dann auch irgendwie, wenn dann Freunde, Familie, Verwandte dann auch ein bisschen so herkommen, oh Gott, oh Gott. Also, dass man für die dann, ja, manchmal vielleicht auch einen flapsigen Spruch auf den Lippen hat, wenn möglich. Und dann da eben die auch vielleicht moralisch ein bisschen unterstützt. Ja, das ist so ein bisschen so, das sind beide Seiten aufeinander angewiesen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Und, aber ein Thema, gibt ihr eine Patientenverfügung ab, bevor ihr operiert wird oder den Generalvollmacht?
Mittlerweile habe ich eine.
Muss ich nicht.
Also,
machen.
Mittlerweile habe ich tatsächlich eine.
Ja, ich auch. Also, ich gebe das auch ab. Und ja, und es ist, kann ich euch auch nur ans Herz legen, euch darüber Gedanken zu machen, damit ihr da nicht irgendwie einen Vormund gesetzlich dann irgendwie mhm, gestellt bekommt. Das, ja, ist ein unschönes Thema, aber wenn man das einmal geregelt hat, hat man es ja auch für die Ewigkeit hoffentlich geregelt. Das ändert man ja meistens nicht so häufig.
Und auch hier können wir ja nochmal eine Sonderfolge machen mit unserem Rechtsanwalt zum Thema Patientenverfügung und Vollmachten.
Genau.
Ich glaube, das ist
da
auch
klären wir euch nochmal auf. Genau.
Genau.
Definitiv.
Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind aber jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende geschlittert, oder?
Genau. Ich hätte noch einen Flachwitz zu erzählen.
Ein Flachwitz. Hau ihn raus.
Ein Flachwitz. Geben sich Anästhesistinnen und Anästhesisten eigentlich Narkosenamen?
Ja, okay.
Ist ja
gut. Der kommt flach um die Ecke.
Ja,
genau.
Füße hoch, der Witz kommt flach.
Okay, wenn ihr Flachwitze kennt da draußen, dann könnt ihr das ja gerne mal kommentieren. Oder wenn ihr Lust habt, dass wir noch mal ein paar mehr Geschichten über OPs erzählen, dann lasst es uns euch auch gerne mal wissen. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo, was ihr uns sozusagen schenkt und über jeden Stern und jede Bewertung, die ihr uns da lasst. Und hoffentlich hat euch auch diese Folge wieder gefallen.
Auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen schwer war.
Genau, sind wir trotzdem hoffentlich locker damit umgegangen und haben euch jetzt zumindest nicht unnötigerweise Angst gemacht. Genau, Angie, gibt's noch was zu sagen?
Nein, also wir wünschen euch, wenn ihr jetzt eine Operation vor euch habt, ganz viel Glück, Kraft und Geduld und drücken ganz fest die Daumen und hoffen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören.
Genau.
Dann tschüssi.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.